Und ich erinnere mich an eine Trainingseinheit, da mussten wir dribbeln. Ne? Jeder so mit dem Ball für sich alleine. Und Dieter Brey hat das dann abgebrochen und gesagt, Ansgar, das kann ich mir ja nicht mehr angucken, wie du dribbelst. Habe ich gesagt, Trainer, sorry. Aber das ist eigentlich einer meiner Stärken. Da sagte er, okay, alles nochmal von vorne. Dann hat er das Ding wieder abgebrochen. Ne? Dieter Brey, das ist so ganz alte Schule, so wie Rolf Scharfstall. Und sagt dann, Ansgar, pass auf, ne? Das ist geht gar nicht mit dir, braucht kein Mensch. Du sprintest jetzt mal von der Linie bis zum Fünfer, zurück bis zum 16er, zurück und bis zur Mittellinie. Das Ganze machst du jetzt 6 Mal und dann darfst du wieder mittrainieren. Ja. Die ganze Mannschaft steht zusammen, wie gesagt, Roger Schmidt und Co. und die ganze Truppe. Und dann habe ich zu meinem Trainer gesagt, Trainer, ich gehe jetzt ins Kino. Und wenn Sie Glück haben, komme ich morgen nochmal wieder zum Training. Das habe ich dann auch gemacht. Bin dann mit dem Ball vom Trainingsplatz, bin ins Kino, habe mich mit Freunden getroffen und am nächsten Tag brauchte ich aber nicht kommen, weil ich suspendiert war. Komisch.
Ja, dann damit herzlich willkommen zur 3. Folge Generation Fußball. Wir sind heute wieder in neuer Besetzung. Und zwar darf ich heute ein neues Gesicht begrüßen. Für das Team Fußballrealismus, unser Sport 1 Nationalmannschaftsexperte, Bundesliga aktuell Moderator. Er war eine Saison lang das Gesicht der Europa League. Jochen Stutzki ist heute für uns am Start. Grüß dich, Jochen.
Guten Morgen.
Und wie letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen vor der Länderspielpause, 386 Zweitligaspiele, 59 Bundesligaspiele. Ich begrüße ganz herzlich Ansgar Brinkmann. Moin, Ansgar.
Guten Morgen.
Und wir wollen direkt reinstarten. Wir reden heute ein bisschen über den VfB Stuttgart, wir reden ein bisschen über den FC Bayern und was die Kollegen Hoeneß und Kovac am Wochenende so gesagt haben. Wir schauen auf die UEFA Champions League, die morgen endlich losgeht. Und am Ende wagen wir noch den Blick auf die Insel nach England und schauen uns mal an, was dieses Jahr so für Liverpool und Jürgen Klopp drin ist. Und damit wollen wir aber direkt mit dem ersten Thema starten. Und zwar ist das der VfB Stuttgart, die nach 3 Spieltagen ein maues Pünktchen auf dem Konto haben und im Pokal gegen Drittligist Hansa Rostock schon ausgeschieden sind in der ersten Runde. Ja, der Vertrag von Teil von Korkut wurde vor der Saison verlängert um 1 Jahr. Alle Stuttgart-Fans, wo gibt es noch, als er damals kam als Nachfolger von Hannes Wolf, waren eher skeptisch. Dann hat er die Stuttgarter auf Platz 7 geführt. Und jetzt haben wir irgendwie wieder so das Problem, es fällt zurück in alte Muster. Das heißt, es gab noch keinen Sieg aus den ersten 3 Spielen. Und da waren ja durchaus vor der Saison auch, sage ich mal, so ein kleiner Kandidat für die europäischen Plätze, oder? Jochen, was sagst du?
Ja,
ist
definitiv.
Ist das ein Rückfall in alte Muster?
Naja, es ist ein Rückfall in ganz alte Muster jetzt. Nicht nur was der Vergleich mit der vergangenen Saison angeht, sondern ich habe in Stuttgart irgendwie immer so den Eindruck, dass man im Sommer gut arbeitet und dann so ein bisschen überheblich wird und dann nicht mit dem nötigen Ernst an die Sache rangeht, weil dass die Schwaben da eine Herbstdepression haben, das gibt es ja gefühlt in 15 Jahren Bundesliga 13 Mal. Ein schlechter Start und eine gute Rückrunde, das kennen die ganzen Fans, die sind leid erprobt. Die Frage ist nur, warum passiert das immer wieder? Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Stuttgart ist jetzt schlecht gestartet, also ist natürlich immer schwierig. Das Startprogramm auswärts, glaube ich, in Mainz haben sie angefangen. 2. Spieltag gegen die Bayern, 3. Spieltag Derby, Freiburg, auch eine unangenehme Mannschaft. Und da muss man halt mal, Ansgar weiß das ganz genau, man muss auch mal gegenhalten und ein bisschen Kampf zeigen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass man 35 Millionen ausgegeben hat, gute Namen im Kader hat und heißt, ja, Qualität alleine reicht. So ist es nicht. Und die Schwaben haben da halt einen schlechten Start hingelegt. Das Spiel gegen die Bayern muss man immer leider heutzutage so ein bisschen ausklammern, weil man damit nicht rechnen kann, dass man da punktet. Aber der Start ist jetzt so ein bisschen durchwachsen und jetzt müssen sie halt zeigen, dass sie Charakter haben und spielen können und Punkte sammeln können und eben den Ansprüchen genügen, die sie da im Sommer irgendwie auch so leicht formuliert haben und gesagt haben, so auf Dauer wollen wir wieder oben angreifen, weil das ist ja irgendwo auch ein Versprechen an die Fans und was man verspricht, sollte man auch halten.
Okay, ja, Ansgar, dann sag uns doch mal deine Meinung zum VfB. Also ich habe mir jetzt gerade mal die Aufstellung aufgerufen. Da lese ich Namen wie Mario Gomez, der gehalten wurde. Ich lese Namen wie Holger Badstuber, der zwar nur auf der Bank saß, aber trotzdem gehalten werden konnte. Der wollte ja weg vor der Saison. Dann hat man die Davi zurückgeholt vom VfL Wolfsburg und vom BVB in Gonzalo Castro. Also auf dem Papier ist das eigentlich keine schlechte Mannschaft, oder?
Ja, was du gesagt hast am Anfang des Gesprächs, dass der Trainer ja einen ganz schwierigen Stand hatte in Stuttgart, dann aber viele eines Besseren belehrt hat, eine gute Rückrunde gespielt hat, dann in München gewinnt, quasi international dabei ist, die Frankfurter dadurch nochmal rausgehauen haben. Aber die Frankfurter haben ja dann, wie wir wissen, lokal gewonnen und sind trotzdem international dabei. Aber bei den Stuttgartern ist es ganz gut gelaufen und jetzt konnten sie Personalpolitik machen, haben auch gesagt, sie haben sich verstärkt. Das habe ich aus Stuttgart mehrfach gehört. Mhm. Davon ist im Moment noch nicht viel zu sehen. Aber ja, okay, ne, die Zweikämpfe, wenn man sich die Spiele anguckt, die führen sie momentan nicht so massiv in allen Mannschaftsteilen wie vielleicht noch in der Rückrunde. Da müssen sie wieder ansetzen. Vielleicht denken sie, okay, wir haben ein paar neue Spieler geholt, es wird jetzt alles ein bisschen leichter gehen. Aber irgendwas stimmt da von der Einstellung nicht, weil ich glaube, die Qualität, um die ersten 5, 6, 7 Plätze zu spielen, ist gegeben.
Aber findest du, es liegt nur an der Mentalität oder vielleicht doch ein Stück am Trainer? Weil wenn ich mir die Statistik von Tayfun Korkut so anschaue, die ich mir mal rausgesucht habe, die klingt jetzt alles andere als berauschend, bevor er zum VfB kam. Mit Hannover 96 hat er 1,17 Punkte im Schnitt geholt, mit Bayer Leverkusen waren es sogar nur 1,0 und bei Lautern in der zweiten Liga waren es 1,06.
Eins ist mal sicher, wenn du nach dieser Statistik kriegst du normalerweise keinen Job mehr in der Bundesliga. Da bist du normalerweise raus. Aber warum auch immer, hat das nochmal geklappt mit VfB Stuttgart und er hat da dann halt viele eines Besseren belehrt. Das ist dann ja ganz gut gelaufen. Aber gut, die Personalpolitik muss man jetzt mal abwarten. Vielleicht ist die dann auch punktuell gar nicht so gut. Vielleicht sind es gar keine Verstärkungen. Also da müsste ich dann auch mal, die Neuen müssen da jetzt mal in den Spiegel gucken und müssen jetzt auch mal sich fragen, was kann ich dazu beitragen, damit es hier beim VfB Stuttgart besser läuft. Weil immer nur über Taktik und über gut reden wird es nicht funktionieren. Da muss jeder auch individuell funktionieren. Als Kollektiv musst du sowieso funktionieren, aber auch individuell muss dann der ein oder andere mal rausstechen. Und das ist beim VfB Stuttgart, ich sag mal offensiv wie defensiv, jetzt noch nicht der Fall gewesen. Das ist alles so ein bisschen im Moment so ein Einheitsbrei. Sehr berechenbar. Und sie lassen die Chancen, die sie zulassen, finde ich noch, um das noch eben dran zu hängen, das ist zu leicht. Also das, um gegen Stuttgart im Moment eine Torchance auszuspielen, das machen sie dem Gegner zu leicht.
Vielleicht nochmal, du hast gerade schon angesprochen, wegen Personalpolitik. Reschke, der kam vorletzte Saison, glaube ich, vom FC Bayern und wurde als großer Heilsbringer gelobt. Dann hat das mit Hannes Wolf schon nicht geklappt. Dann hat er Korkut geholt und dann war auf einmal alles gut. Jochen, hat er die falschen Leute geholt? Also dann hieß die Stuttgarter irgendwie so ein bisschen wie so ein, ich sage jetzt mal mit viel Anführungszeichen, so die Oldie Allstars, Gomez, Aogo.
Ja, aber wenn man jetzt über Reschke kommt und dann sagst du, Hannes Wolf hat auch nicht geklappt, ist alles schlecht, alles kacke, so ist es ja nicht. Also Hannes Wolf hat eine ganze Zeit lang einen sehr guten Job gemacht, aber das greift jetzt für mich ein bisschen zu weit zurück. Dann kam eben Tayfun Korkut, wie du es erklärt hast. Tayfun Korkut hatte in den ersten Wochen wahrscheinlich keine Sekunde geschlafen, was da die Fans in Stuttgart abgerissen haben, bevor er überhaupt das erste Spiel gemacht hat. Das war im höchsten Maße unfair und auch unsportlich, einem Trainer, der noch keine Trainingseinheit gemacht hat, so an die Karre zu pinkeln, ja, und zu sagen, das ist der Falsche, mit dem steigen wir ab, das ist doch alles kacke. Ein paar Monate später hat er tatsächlich eine überragende Rückrunde hingelegt, war fast in Europa, wie Ansgar gerade gesagt hat, und auf einmal war er der Hero in Stuttgart und jetzt fangen sie an, nach 3 Spielen ohne Sieg zu sagen, oh, vielleicht ist es doch wieder Korkut und vielleicht sind es ja dazu noch die falschen Leute und der Reschke sowieso. Also, was Michael Reschke gemacht hat, Leverkusen, Bayern und Stuttgart, das ist großartig. Im Hintergrund hat er sehr stark seine Fäden gezogen. Was mich so ein bisschen jetzt wundert ist, Michael Reschke drängt immer mehr so ein bisschen in die erste Reihe. Er gibt mehr Interviews, er geht auch mal ins TV-Studio, er stellt sich mehr. Das ist irgendwie eine Typenveränderung. Warum er das macht, weiß ich nicht. Vielleicht will er ein bisschen mehr Anerkennung für seinen Job, aber das hat er jahrelang im Hintergrund sehr, sehr gut gemacht. Das ist das Einzige, was ich so erkennen kann bei Michael Reschke, dass da eine Änderung war. Aber die Spieler, die er geholt hat und auch die Verträge, die er offenbar ausgehandelt hat, also einen Pavard zu holen, der jetzt Weltmeister wird und der diese Klausel hat, für den die Bayern dann wahrscheinlich 50 Millionen hinlegen wollten, ja, oder hinlegen konnten, das ist schon stark, was er da macht.
Das ist noch ein bisschen, ich bin konform, wirklich komplett konform. Das ist, okay. Ich bin, man darf wirklich nicht vergessen, Stuttgart. Ich habe mit Freddy Bobic noch Fußball gespielt am Samstag. Da haben wir noch ein bisschen über Stuttgart gesprochen und auch über Frankfurt und über ein paar, die noch nicht angekommen sind, auch was Neuverpflichtungen anbetrifft. Es ist noch ein bisschen zu früh. Natürlich kann man jetzt den Ist-Zustand kritisieren. Das müssen wir auch alle. Aber um das ganze Große zu sehen, müssen wir noch mal 5, 6, 7, 8 Spieltage abwarten. Dann kann man sicherlich dazu auch mehr sagen. Aber der Start ist natürlich alles andere als...
Aber wird die Luft für den Trainer dann nicht einfach dünner am Ende?
Mein Freund, die Luft wird... Hörst du mich? Die Luft wird immer dünn, wenn du schlecht startest. Jetzt schmeißt du auch irgendwie 3 Euro irgendwo rein, aber oder 5.
Naja, aber pass auf. Die Stuttgarter spielen jetzt am Freitagabend zu Hause gegen Aufsteiger Düsseldorf. Ich sag mal so, wenn das jetzt verloren geht, dann ist aber richtig Land unter. Also du hast das ja schon selbst miterlebt als als Spieler? Du hast genug Trainer gehabt. Merkt man das in der Mannschaft oder wie kommt das dann bei den Spielern eigentlich rüber?
Ja, natürlich. Wenn du jetzt einen guten Start gehabt hast, 2, 3 Unentschieden, 2 Siege, dann gehst du, wie man so schön sagt, im Fußball mit breiter Brust raus, hast mehr Selbstvertrauen. Dann spielst du auch mal einen Pass durch 2 Mann durch, die 2 Meter auseinander stehen mit der Pike oder so. Das machst du nicht, wenn du die ersten 3 Spiele verloren hast. Dann flattern die Nerven vielleicht ein bisschen mehr. Aber die Jungs spielen Bundesliga und jetzt kannst du sehen, wer kann unter Druck, unter höchstem Druck sein Talent noch abrufen, wer hat da Nerven, weil wer die Nerven verliert, verliert das Spiel, das wissen wir alle. Das sind die nächsten 5 Euro, Ansgar. Aber das ist nun mal ein Fakt und ja, das ist Bundesliga. Dazu gehört positiver wie negativer Druck und man kann dann erkennen, welcher Spieler kann mit beiden umgehen.
Es ist ja auch genau die Sache mit dem Gegenwind. Ich weiß, es ist gerne gewünscht, dass man kontrovers diskutiert, aber ich bin auch komplett bei Ansgar. Vergangene Saison hat es doch wunderbar gezeigt, als Korkut kam. Situation haben wir schon besprochen. Wir erinnern uns mal an die ersten 5 Spiele, die der VfB unter Taifun Korkut gemacht hat. Ich glaube, das erste Spiel war ein Unentschieden gegen Wolfsburg. Da war der VfB deutlich schlechter. Und dann hat der VfB ein paar Spiele hingelegt, wo man, ich übertreibe jetzt mal bewusst, wo man in 10 Spielen 3 zu 100 Torschüsse hatte, aber man hat 3-mal 1-0 gewonnen und 12-mal unentschieden gespielt, beispielsweise. Die hatten einen Erfolg,
genau, obwohl sie die Schlechtere waren. Das ist ein Fakt, genau.
Die waren erfolgreich, obwohl sie immer die schlechtere Mannschaft waren. Immer weniger Torschüsse als der Gegner und man hat sich so zu den Siegen gemogelt. Und wenn man dann halt 5-mal schlecht spielt und trotzdem gewinnt, entwickelt man ein anderes Selbstbewusstsein. Das ist diese Rückenwind-Gegenwind-Geschichte. Und dann geht man auf den Platz und sagt, wir müssen ja gar nicht besser sein. Wir müssen ja nur gewinnen. Das ist doch ganz einfach. Und die anderen wissen, wie schwer ist das denn, gegen die zu spielen? Die spielen scheiße und gewinnen trotzdem. Dann geht man ganz anders in so ein Spiel rein. Und das hat so eine Eigendynamik entwickelt und deswegen war der VfB erfolgreich. Und jetzt ist es halt mal andersrum. Jetzt muss man halt mit Gegenwind spielen. Düsseldorf ist eine Druckgeschichte. Bin mal gespannt, was sie da machen. Ich finde es ja,
Aber Druck in der Bundesliga, das hat der VfB Stuttgart ja nicht, das haben sie ja nicht exklusiv. Ja. Ne? Da können sie sich mit Schalke noch mal ein paar andere zusammentun, mit Leverkusen und so, mit Co. Da müssen sie jetzt durch, bin ich bei dir. Aber du hast recht, das ist nochmal ganz interessant. Die waren unfassbar effektiv. Sie haben, glaube ich, 12 Spiele oder so 1-0 gewonnen, wo ich auch gedacht habe, da hätten auch 8, 9 Spiele ganz anders ausgehen können. Genau. Das hat gepasst. Aber was will man damit sagen? Also, so eine Serie ist immer möglich und es ist noch zu früh, um da jetzt wirklich Trainer und die Verstärkung groß zu kritisieren, dafür ist es noch viel zu früh. Aber okay. Druck halten wir fest, Druck unterm Strich, der ist da, der ist riesig im Moment für alle beteiligten Spieler, Trainer, Verantwortlicher, ja.
Also gut, kommen wir jetzt zum Fazit zum VfB. Noch ist nichts verloren, aber wenn es jetzt gegen Düsseldorf zu Hause nicht klappt, dann
wird es nicht leichter.
Ja, nicht leichter und vor allen Dingen die Luft für Taifun Korkut wird dünner, weil ich glaube, dann gehen die Fans wieder auf die Barrikaden.
Aber man kann ja nicht alles immer sofort, also komplett alles in Frage stellen, wenn jetzt ein Start nicht hinhaut. Ne? Da muss man wirklich 8 bis 10 Spiele abwarten. Das ist meine persönliche Meinung. Ich meine, das sind Jungs, die haben jetzt einen Kader geplant. Er hat die Mannschaft nach oben geführt im letzten Jahr, fast international wäre dabei gewesen. Da hat man auch, finde ich, ein bisschen Kredit verdient, ist außer Frage. Jetzt müssen sie das Ding halt umbiegen. Aber ich finde es auch nicht richtig, dass man nach 2, 3 Spielen gleich alles in Frage stellt. Dann ist der Trainer blind und keine Ahnung und da wird schon ein ganzer Verein auf den Kopf gestellt. Das ist mir zu früh. Aber sollte es in 7, 8, 9 Spieltagen nicht besser aussehen, dann wäre das berechtigt.
Gut, dann ziehen wir an der Stelle mal einen Schlussstrich zum Thema VfB und kommen vom Ende der Tabelle zur Spitze der Tabelle und zwar zum FC Bayern. Da wurde ja wild diskutiert am Wochenende. Tolisso hat sich das vordere Kreuzband gerissen im Knie und wird voraussichtlich mindestens 6 Monate fehlen. Dann gab es ein böses Foul von Bellarabi an Rafinha, der hat sich auch verletzt. Bellarabi auch zu Recht mit Rot vom Platz geflogen. Und genau, am ersten Spieltag war auch der Zweikampf mit Coman und Nico Schulz, wo sich Coman verletzt hat, der auch länger ausfällt. Jetzt haben die Bayern nach 3 Spieltagen schon 3 Langzeitverletzte. Und meine Frage wäre jetzt, das wurde ja danach heiß diskutiert, Nico Kovac hat auf der PK gesagt, ja, meine Spieler sind quasi freiwillig für die Liga, jetzt ist einfach die allgemeine Frage an euch jetzt. Ist das richtig? Muss man die Bayern irgendwie mehr mit Samthandschuhen anfassen oder werden die gerade zu hart angegangen? Wie seht ihr das?
Okay, dann fange ich mal an. Es ist ja immer auch Sichtweise des Betrachters. Natürlich, Uli Hoeneß ist jetzt ein bisschen amok gelaufen. Ich weiß gar nicht, was er von geisteskrank bis...
Ja, pass auf, das Zitat kann ich dir sagen von Uli Hoeneß zu Bellarabi. Er hat zwar wortwörtlich hat er gesagt, das Foul von Bellarabi war geisteskrank. Das war vorsätzliche Körperverletzung. Der gehört 3 Monate gesperrt, aber für Dummheit.
Also wie gesagt, das ist mal eine Aussage, das ist sehr heftig, das ist echt brutal, was der Uli dann da wieder losgelassen hat, aber Fußball ist auch emotional, das sollten wir alle nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, wann er diese Aussage getätigt hat, ob kurz nach dem Spiel, wenn er die 2 Tage später getätigt hat, dann ist es sehr bedenklich, aber kurz nach dem Spiel darf man auch mal emotional sein, auch ein Uli Hoeneß. so sehe ich den Fußball halt auch. Aber bleiben wir bei ein paar Fakten. Wenn ich sehe, dass jemand vorsätzlich jemanden fault, das ist No-Go. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das geht gar nicht. Ne? Fußball kann wehtun, da kann man jemand zu spät kommen und so, das akzeptieren auch die Spieler. Aber man merkt natürlich, wenn jemand vorsätzlich jemand wirklich da umsät, umhaut, das ist dann oder ja die Gesundheit des anderen dann wirklich vorsätzlich gefährdet. Das finde ich hochbedenklich, das braucht kein Mensch und das muss auch ganz hart geahndet werden, außer Frage. Aber kommen wir nochmal zum Anfang dazu, wie spielt man gegen den FC Bayern? Es gibt zwei, drei Klassiker, wie man besser besetzte Mannschaften schlagen kann, indem du ganz tief stehst, schnelle Leute haben musst, konterst und über Standard. So kannst du besser besetzte Mannschaften schlagen. Und natürlich gegen den FC Bayern musst du am Limit spielen, was die Härte anbetrifft. Also du musst schon aber trotzdem auch intelligent kämpfen, ohne rote Karten, ohne gelbe Karten, ohne dass da, wie gesagt, jemand vom Platz fliegt oder ohne Elfmeter, weil sonst hast du auch keine Chance, sonst fliehst du auch gegen den FC Bayern. Also du musst gegen den FC Bayern intelligent kämpfen, hart an der Grenze, aber es dürfen keine vorsätzlichen Fouls stattfinden. Und nicht nur gegen den FC Bayern, das gilt generell.
Also das weiß ich jetzt nicht. Ich würde jetzt gerne aber mal beim Thema bleiben, was die Fouls angeht. Wenn wir jetzt mal das Bellarabi-Foul ausklammern, wofür er ja zu Recht rot bekommen hat, hat jetzt Leverkusen 12-mal gefoult in dem Spiel. Also das finde ich jetzt keine übertriebene Härte. Oder siehst du das anders?
Ihr habt doch auch beide mal gekickt und dann wisst ihr doch, wie spiele ich gegen Qualität, wie spiele ich gegen individuelle Qualität, gegen richtig gute Mannschaften, die richtig geil kicken können. Ich muss ihn also versuchen, den Spaß am Fußball zu nehmen. Wie mache ich das? Durch Härte. Bayer Ballername schon stören, etwas härter rangehen, aber wie gesagt, intelligent kämpfen. Hart spielen, auch am Limit von mir aus, wie ich es gerade schon gesagt habe, nicht vorsätzlich faulen, aber das ist ein probates Mittel, wie du erstmal guten Mannschaften so ein bisschen den Spaß am Fußball nehmen musst.
Ja, aber Jochen, müssen die Schiedsrichter jetzt ein besonderes Auge auf die Bayern-Spieler werfen, die besonders schützen? Ich sage jetzt nur mal das Stichwort Bayern-Bonus.
Sowas gibt's nicht. Also das ist genauso wie in der Gesellschaft. Jeder hat die gleichen Pflichten, jeder hat die gleichen Rechte. Die Bayern sollen aufhören, eine Sonderstellung zu beanspruchen. Ja? Wenn sie das tun, müssen sie auch damit zurechtkommen, dass jeder gegen die Bayern anders spielt. Sollte nicht so sein. Natürlich hat Ansgar recht, wenn man sagt, man muss den Bayern den Zahn ziehen. Die sind spielerisch zu 90% besser. Die sind auf 10 Positionen besser besetzt. Und zwar gegen jeden Gegner in der Bundesliga. Natürlich kann man denen irgendwie den Zahn ziehen. Ich würde das Wort vorsätzlich auch streichen. Ich würde sogar vorsätzlich faulen gegen die Bayern. Aber es können auch kleine Fouls sein. Mhm. Vorsätzlich jemanden zu verletzen, davon halte ich gar nichts. Bellarabi hat das getan. Ich weiß gar nicht, ob das so große Absicht war, aber es sah danach aus. Das ist ja alles immer subjektiv. Und er ist dafür bestraft worden. Deswegen gibt's rote Karten, deswegen gibt's Strafen, wenn einer über die Stränge steckt. Aber das passiert ja auch bei Spielen, ohne Bayern-Beteiligung passieren solche Fouls auch mal. Man muss die Bayern nerven. Man muss sie auch mal provozieren. Also, wenn ich gegen die Bayern spielen würde, wäre für mich ein Franck Ribéry ein idealer Gegner. Ich möchte jetzt nicht von auch. Ja, das ist doch ein Spieler, dem kann man den Zahn ziehen. Und zwar relativ schnell. Dem steht man auf den Füßen, dem nimmt man den Spaß am Fußball. Und zwar mit allen erlaubten Mitteln. Ich würde natürlich gegen die Bayern anders spielen lassen oder anders spielen als gegen viele andere Gegner. Aber ich bin kein Freund davon, dass die Bayern sich eine Sonderposition genehmigen und sagen, unsere Stars, das gab es ja auch mal, unsere Stars muss man schützen. Nein, jeder Spieler in der Bundesliga muss den gleichen Schutz haben. Jeder individuell starke Spieler muss in einer gewissen Art und Weise geschützt werden. Und jedes harte Foul muss gleich bestraft werden. Punkt.
Ja, und was sagt er jetzt zur Kovac-Aussage, meine Spieler werden zu freiwillig erklärt? Ist da jetzt was dran oder eher nicht?
Nein, da übertreibt er ein bisschen. Also das ist natürlich, er will ja da auch alle wachrütteln und sagen, hier Leute, so geht's nicht weiter. Aus seiner Sichtweise kann ich das nachvollziehen, er will seine Spieler schützen. Das ist legitim, das ist normal. Aber wenn ich da nur an Rafinha denke, ganz ehrlich, ich weiß nicht, gerade Rafinha, muss man sagen, ich kenne kaum einen Spieler, der dreckiger spielt in der Vergangenheit wie Rafinha. Und wenn ich gekonnt hätte, hätte ich ihn schon im Spielertunnel verletzt. Ne? Weil ganz ehrlich, wenn der mal auf die Socken kommt, bekommt. Aber er hat sich, glaube ich, auch nicht beschwert. Also jetzt müssen wir auch mal fair sein. Ich glaube, Uli Hoeneß war das.
Naja, aber er hat sich ja verletzt.
Ja, ja, er hat sich aber nicht groß beschwert jetzt, Rafinha oder Co., weil er selber auch wirklich in der Vergangenheit sehr, sehr dreckig Fußball spielt, auch zum Teil. Und dass er dann auch mal was abbekommt, muss er einstecken. So ist Fußball.
Ich drehe das Ganze auch gerne mal um. Also nochmal Stichwort Ribéry. Ich kann mich an mindestens 5 Szenen in den letzten 10 Jahren erinnern, in denen Ribéry ins Gesicht gefasst hat, einen Spieler geschlagen hat oder Ähnliches gemacht hat. Das war auch dreckig. Da war zwar keine Verletzung, die dann daraus resultierte, aber dafür hätte er rot kriegen müssen. Da haben sich dann die Bayern beschwert, das ist ja nur gelb. Nein, das waren mehrfache klare rote Karten für mich. Ribéry hat da schon eine Sonderposition. Und ich stelle gerne mal eine andere Frage.
ich verstehe Niko Kovac, ich verstehe Uli Hoeneß, aber ist es nicht so, dass die Bayern auf irgendeine Art und Weise versuchen, mit diesen Aussagen die Öffentlichkeit, die Beurteilung, die Kommentatoren und vielleicht sogar die Schiedsrichter irgendwo zu beeinflussen und zu sagen, Moment mal, unsere Spieler brauchen eine Sonderstellung? Davon halte ich nichts.
Ja, natürlich, Uli Hoeneß ist ein Stratege vor dem Herrn und wenn er provoziert oder wenn er manchmal so auf die Pauke haut, dann hat er das auch manchmal zu Ende gedacht, was wir alle unterschätzen. Ja. Und ja, das war jetzt mal so ein Hinweis, liebe Schiedsrichter, schützt unsere Spieler mehr. Und aus deren Sichtweise, nochmal, ich wiederhole mich, kann ich das natürlich alles nachvollziehen, dass Kovac das sagt, dass Uli Hoeneß das sagt. Aber deswegen habe ich auch gerade mal angeführt, dass auch ein Rafinha in der Vergangenheit dreckig gespielt hat. Ribéry hat ein paar Mal Glück gehabt. Also das ist dann wieder wirklich alles Sichtweise des Betrachters. Und dafür haben wir Regeln. Wenn es einer übertreibt, dann gibt's Gelb oder Rot oder Elfmeter oder sonst was. Und du hast es richtig gesagt, es ist für alle gleich und so soll es auch bleiben.
Also dann kommen wir jetzt mal zum Fazit der Bayern-Thematik. Ich merke schon, wenn es nach euch geht, ist das pures Kalkül der Bayern-Bosse, wenn sowas im Nachgang dann irgendwie gesagt und behauptet wird. Ich muss auch wirklich dazu sagen, ich kenne sonst keinen Verein, bei dem das so läuft. Also mit ganz vielen Abstrichen könnte ich mir das vielleicht noch bei Aki Watzke vom BVB vorstellen, aber auch nur ganz vielleicht.
Das stimmt. Uli Hoeneß ist seitdem, und das muss man ihm lassen, da die Abteilung Attacke. Und er hat auch Empathie für diese Situation. Da hat er dem FC Bayern auch schon ganz oft geholfen. Mhm. Es war auch eine längere Zeit mal ganz ruhig um ihn, aber dafür konnte er nichts. Oder konnte er vielleicht doch, aber von da konnte man wenig Interviews geben. War ein bisschen im Urlaub ganz kurz, war out of order. Aber er ist wieder da, wie wir alle hören und mitbekommen. Und ja, er kann nicht anders. Das gehört auch irgendwie dazu. Und irgendwo erwarten wir das auch immer mal wieder von ihm. Die Abteilung Attacke Uli Hoeneß.
Na gut, schließen wir das Thema jetzt erstmal ab. Ich bin tatsächlich mal gespannt, was da am Ende rauskommt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es eventuell Auswirkungen hat. Ich glaube, es wäre nicht das erste Mal. Aber da müssen wir gucken, wo die Reise hingeht.
Vielleicht kriegen sie aber noch mehr auf die Socken aufgrund dieser Aussagen. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen.
Wenn alle so drauf wären wie du, Ansgar, wahrscheinlich.
Das weiß ich nicht. Nächstes Spiel auf Schalke, ne?
Nächstes Spiel auf Schalke, ja.
Oh. Ja, die Schalker.
Ja, das bleibt auf jeden Fall interessant. Zu Schalke kommen wir auch gleich noch, denn wir machen jetzt den kurzen Turnaround und kommen zu einem ganz besonderen Thema, weil morgen geht endlich die Champions League wieder los. Und wir wollen jetzt mal auf alle vier deutschen Vertreter schauen und mal abklopfen, wo die so landen können. Und wir wollen natürlich, wenn wir schon beim Thema sind, anfangen beim FC Bayern. Die spielen in Lissabon. Ansgar, was geht für den FC Bayern?
Also FC Bayern, Champions League, halten wir uns erstmal an Fakten, hat uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten mit am besten vertreten, haben den besten Kader und ich gehe auch davon aus, dass sie mit den Jungs auch auswärts da bestehen. Ich denke, sie haben mehr Erfahrung, sind letztendlich individuell besser auf den meisten Positionen. Aber wie schon gesagt, die Champions League ist gefährlich. Wer es in die Champions League schafft, hat immer auch Besteck und ein paar Waffen zur Verfügung, um besser besetzte Mannschaften zu schlagen. Sonst wären sie in irgendeinem Land nicht Zweiter oder Dritter geworden oder Erster sogar. Und ja, die Bayern müssen natürlich auch da aufpassen. Aber da können wir in aller Ruhe den Fernseher einschalten. Und da ist, glaube ich, viele gute Dinge sind auf unserer Seite. Und ich gehe davon aus, dass der FC Bayern da besteht.
Ja, speziell mit der Gruppe Jochen noch neben Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen. Also alles andere als ein Gruppensieg wäre eine Enttäuschung, oder?
Absolut, absolut. Wir waren bei der Auslosung dabei und viel leichter, möchte ich jetzt mal sagen, auf dem Papier hätten es die Bayern nicht haben können. Mhm. Kann natürlich jetzt auch sein, dass ja, es ist gerade die Phase, wo man relativ viele Spiele in relativ kurzer Zeit hat, dass die Bayern dann auch ein bisschen auf Rotation setzen. Das sei durchaus erlaubt. Und da kommt dann halt die Thematik hoch, wenn man drei Verletzte hat, dass man wirklich irgendwann mal einen sehr, sehr dünnen Kader hat. Ich finde das gerade ganz spannend, wie Niko Kovac da die Belastung steuert und wie er versucht dann, die Spieler auch mal so auf die Bank zu setzen, um ihnen eine Pause zu gönnen. Das ist für mich eigentlich so das Entscheidende, die Mannschaft so gut aufzustellen, dass es für Benfica reicht, auch wenn es ein bisschen überheblich formuliert ist, aber trotzdem nicht alle Körner zu verschießen. Ich gehe davon aus, dass die Bayern das locker schaffen, in Lissabon zu gewinnen und die Gruppe auch gewinnen. Alles andere wäre tatsächlich, wie du schon sagtest, eine Enttäuschung. Nicht für mich, aber für die meisten Bayern-Fans. Ich fände es grundsätzlich mal gut, wenn die Bayern auch mal ein bisschen sportlichen Gegenwind kriegen würden, weil man so eine Saison, die man so durchschippert bis Mitte, Ende März oder bis Mitte April und sagt so, ja, alles ist im Lot, man redet über das Triple und am Ende ist es dann halt in Anführungszeichen nur ein Titel. weil man halt eben dann diesen Ehrgeiz und diese Power nicht mehr aufbringen kann. Wenn man immer auf 80% fährt, ist es dann schwer, mal einen fünften und sechsten Gang einzulegen. Aber Kovac ist für mich der richtige Trainer, super authentischer Typ und der wird es hinkriegen, dass er auch von Anfang bis zum Ende durchziehen und auch Biss zeigen.
Das muss man wirklich dem Trainer Kovac lassen. Er hat in Frankfurt wirklich bewiesen, dass seine Mannschaft in allen Mannschaftsteilen massiv die Zweikämpfe führt. Abwehr, Mittelfeld, Angriff, also wirklich auf fast jeder Position, das hat er hinbekommen. Das bringt er jetzt gerade auch bei den Bayern rein, auch wenn Ribéry und Co. 33 sind. Schaut mal an, wie die in die Zweikämpfe gehen. Nach wie vor bin ich total konform mit dir. Also das kriegt der Mann hin. Das ist auch die Arbeit eines Trainers, da die Mentalität hochzuhalten. Und die Problematik ist wirklich, wie du sie gerade gesagt hast. Sollte der FC Bayern rein hypothetisch bis Ende Herbst, bis Weihnachten wieder 15, 18 Punkte Vorsprung haben, ist es nicht so leicht, immer in der Champions League dann, wenn es drauf ankommt, in der Rückrunde den Knopf so zu drücken, dass du diesen Wettkampfsmodus hast von 100%. Gut, jetzt sagen alle, das sind Profis oder so. Das sollte bei denen möglich sein. Das sollten sie unterscheiden können. Aber man wird dann so ein bisschen fahrlässig, wenn es in der Bundesliga zu leicht läuft.
Ich finde übrigens auch eine spannende Geschichte, wie Kovac das geschafft hat, innerhalb von kürzester Zeit diesen Respekt der Spieler zu verdienen. Das macht er natürlich zum einen durch sein Auftreten, also durch die Ansprache innerhalb der Mannschaft. Er ist total angesehen. Zum anderen aber kam ihm dieser Sommer total entgegen, als 30-40% des Kaders irgendwo bei der Weltmeisterschaft, bei Länderspielen und in der Sommerpause waren. Und die anderen schon in München an derselben Straße, mit denen er trainiert hat. Und da hatte er eben Ribéry und Robben, die ja nicht beim Turnier waren, und ein paar jüngere Spieler, giftige, gallige Spieler. Und da hatte er einfach Glück, dass er mit der Hälfte dieses Kaders trainiert hat, sich den Respekt erarbeitet hat, ganz viele Einzelgespräche mit Ribéry und Robben führen konnte, hat also diese Jungs auf seine Seite ziehen können. Und dann kamen die großen gestandenen Nationalspieler an dieselbener Straße und ein Kader war da, der schon hinter dem Trainer stand. Für Kovac lief es bisher sehr, sehr gut. Ich wünsche mir rein aus sportlichen Gründen, dass die Bayern auch mal so ein paar Wochen haben, wo es nicht so läuft. Und da bin ich gespannt, wie reagiert wird und wie sich Kovac verkauft hat.
Aber ich sehe schon, ehrlich, wenn ich euch...
Kovac hat natürlich noch einen Vorteil, du hast es genau richtig aufgezählt gerade, wie ich finde auch. Und dass er bei den Bayern war, dass er genau weiß, wie tickt Uli Hoeneß, wie tickt Rummenigge. Er hat das alles mal miterlebt, das war alles für ihn kein Neuland. Das spielt gerade am Start eine unglaubliche Rolle. Und genau, was du gerade gesagt hast, dass die ganzen anderen Stars noch unterwegs waren in Sachen WM, dass er da erstmal im kleinen Kreis arbeiten konnte, sich einen Respekt erarbeiten konnte. Genau so ist es nämlich gelaufen.
Ja, die berühmte Bayern-DNA, ne?
Die hat man oder man hat sie nicht.
Genau, aber wenn ich euch jetzt so zuhöre, wird das ja für die Bayern sportlich dann ein Spaziergang in der Gruppe. Kommen wir zum nächsten Verein und der heißt Borussia Dortmund. Und die haben meiner Meinung nach die weitaus schwerere Gruppe, weil da spielt nämlich der AS Monaco und Atletico Madrid. Die müssen jetzt erstmal nach Brügge. Ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Aber Atletico, Monaco, was ist da sportlich drin, Ansgar?
Das sind schon zwei Hammergegner, die beide Qualität haben. Ich würde sogar sagen, auf Augenhöhe. Dortmund muss alles abrufen. Borussia ist mit den Kickern offensiv, wissen wir, was sie können. Defensiv lassen sie noch viel zu viel zu. Da haben sie noch keinen so einen Fels in der Brandung, der da hinten alles ordnet. Gerade wenn man mal unter Druck kommt, die lassen auch viele Tormöglichkeiten zu leicht zu. Und Dortmund muss alles abrufen. Also das traue ich ihnen aber auch wiederum zu, weil sie haben offensiv, können sie ein Feuerwerk abbrennen. Und wenn sie dann noch normal stehen, dann können sie auch in dieser Gruppe weiterkommen. Aber sie haben sicherlich eine schwierige Gruppe, eine harte Gruppe sportlich.
Aber welchen Anteil hat denn jetzt der neue Trainer Lucien Favre? Der hat ja, wenn man es sportlich sieht, jetzt am Freitagabend gegen die Eintracht den Sieg eingewechselt mit Sancho und Alcázar. Alcázar Tor gemacht, Sancho 2 vorbereitet. Ist das jetzt nach Klopp endlich der richtige Mann, den man so lange gesucht hat? Oder ist das schon wieder der Falsche jetzt?
Ich lasse erstmal Ansgar antworten und roll dann nochmal von ganz, ganz vorne auf mit allem drum und dran.
Okay. Also Favre ist, wie wir alle wissen, sachlich, fachlich überragend. Ne? Er hatte Empathie für Fußball und kann auch ein Kollektiv leiten. Das hat er in der Vergangenheit bewiesen. Aber ich hätte ihn nicht nach Dortmund geholt, weil ich finde, dass ja gerade Dortmund, wer das Stadion kennt, wer die Mentalität von Borussia Dortmund kennt und das Umfeld kennt, da von der Mentalität her nicht so reinpasst. Also da finde ich, brauchst du einen Trainer, der emotional ganz anders drauf ist, der notfalls auch mal eine Mannschaft anzünden kann, einen Spieler individuell anzünden kann oder notfalls auch mal eine ganze Stadt anzünden muss. Kommt mir jetzt nicht mit Kloppo. Kloppo konnte das alles, das wissen wir. Aber so ein Trainer wie Jürgen Kloppe, diese Mentalität, diese Richtung passt da eher, finde ich, nach Dortmund. Auch wenn es dann später mal wichtig wird oder wenn es eng wird. Und All das hat Favre nicht. Das ist fachlich ist der Weltklasse. Ist der überragend. Der kann uns allen drei kann ja uns über Fußball was erzählen. Da können wir alle drei gute zuhören. Da können wir alle drei was lernen. Aber emotional finde ich passt er nicht nach Dortmund.
Ja, aber die Frage ist, wer wäre denn ein Kandidat? Das will.
Ja, kann ich dir nicht sagen, aber er auf jeden Fall nicht emotional.
Ja, aber das ist ja vielleicht gerade ein Dortmunder Problem, dass man jetzt seit Jahren sagt, so ein Typ wie Jürgen Klopp, so muss es sein. Ne? Natürlich hat er die Latte sehr, sehr hochgelegt und natürlich vergleicht man den immer. Aber diese Vergleiche, die kann man nicht führen, weil diesen Vergleich keiner standhält. Ich war vor 10 Tagen beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller, haben wir ja auf Sport1 live übertragen. Und da wurde Jürgen Klopp natürlich, also auf dem Platzkampf, gefeiert von 70.000. Er hat einen Heldenstatus. Und wenn man versucht, eine Klopp-Kopie zu finden, dann kann man von Anfang an nur verlieren. Deswegen ist so ein Gegenpol, finde ich, ganz gut. Ich weiß auch nicht. Emotional gebe ich dir natürlich völlig recht. Emotional ist Favre nicht der Typ, der Dortmund irgendwie anstecken kann, der das hinkriegt, die Fans zu infizieren. Aber in Dortmund hat man so eine Grundinfektion, sage ich jetzt mal, was den Verein angeht und die Liebe und die Emotion. Deswegen kann er durch sportlichen Erfolg schon was leisten und aufbauen in Dortmund. Für mich stellt sich aber die Frage, wenn man gerade mal das Bundesligaspiel vom Freitag anschaut gegen Eintracht Frankfurt, ist die Mannschaft gut genug? Ist der Kader ausgewogen genug? Für mich ist es so, dass die Dortmunder weder in der Bundesliga die Bayern angreifen können, noch in der Champions League auf Dauer mithalten können. Es wird schon richtig schwer in dieser Gruppe. Atletico Madrid ist für mich die beste Mannschaft in der Gruppe mit großem Abstand. Dortmund sehe ich auf Augenhöhe tatsächlich mit Monaco. Da wird dann wahrscheinlich auch die Tagesform entscheiden. Aber unterm Strich über die Saison gesehen hat Dortmund einen Kader, der für mich nicht stark genug ist, um bis ins Viertel- oder Halbfinale zu kommen in der Champions League. Weil die Innenverteidigung mit Diallo und Akanji, ganz nett. Akanji hat gegen Frankfurt auch gut gespielt. Das reicht dann auch für 15 Bundesligisten, aber es reicht eben nicht für Monaco, für Atletico Madrid, wenn man so junge Innenverteidiger hat, die nun mal das Gerüst einer Defensive bilden. Da werden Fehler kommen, da werden sich Fehler einschleichen und diese Fehler nutzen Mannschaften wie Monaco und Atletico Madrid gnadenlos aus. Und im Zentrum ist für mich so, da stimmt es auch noch nicht so ganz. Man hat explosive Spieler auf den Außen, aber im Zentrum, da fehlt mir noch derjenige, der das Spiel an sich reißt. Momentan ist Julian Weigel davon ganz, ganz weit entfernt. Dahoud hat auch sehr viel Potenzial, kann es aber nicht abrufen. Mir fehlt die Explosivität, mir fehlt einer, der den Mund aufmacht, der das Ganze an sich reißt und sagt, so, ich bin hier der Boss und ich sage, wie es geht.
Punkt. Ich finde, besser kann man sich vortragen, gerade genau das. Das war wirklich zusammengefasst, wie es in Dortmund aussieht.
Ansgar!
Nein. Ich wollte gleich erstmal.
Die Kontroverse ist halt wieder da. Ich jetzt.
Ich merke schon, unser Konzept geht voll auf.
Nein, aber Dortmund war gut zusammengefasst, wie ich finde, ne, mit der Abwehr, da sind sie nicht konkurrenzfähig. Im Mittelfeld fehlt noch einer, der so ein bisschen wirklich absolut unberechenbar ist, aber trotzdem.
Aber jetzt, um die Kontroverse jetzt mal wirklich reinzubringen, jetzt mal Thema Abwehr. 2011 hat Dortmund, ist deutscher Meister geworden mit Neven Subotic und Mats Hummels. Ja, genau, mit dem Kinderriegel damals. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, die haben auch ein anderes Kaliber, aber ich sag mal so, die Akanji und Diallo, ich glaube, Diallo ist 22, Akanji ist 20 oder 21, also beide Anfang 20, wenn die richtig eingestellt sind. Und
ich ja, wir haben ja nicht gesagt, dass sie das Potenzial nicht haben, aber aktuell jetzt, so wie sie agieren, das ist alles ein bisschen zu lieb, da müssen sie aber dann schnell die Kurve kriegen. Ne? Mhm. Und wie gesagt, das hatten wir eben schon, du musst da wirklich intelligent kämpfen am Limit und das haben sie noch nicht so drauf. Sie lassen einfach noch zu viel zu. Das konnte man in den ersten Spielen schon sehen. Und da kommen noch ein paar andere Kaliber, gerade jetzt in der Champions League. Wir sind ja in der Champions League und da werden Fehler halt noch zehnmal eher schneller bestraft. Wenn du ein Fehlpass spielst, keine Ahnung, jetzt nicht gegen Freiburg, nichts gegen Mainz oder sonst was, aber in der Champions League geht es dann halt alles ein bisschen schneller.
Also gut, ich höre raus, Dortmund fürs Weiterkommen in der Gruppe eher schwierig.
Schwierig nicht. Ich habe gesagt, Viertel- oder Halbfinale wird es nicht werden. Die streiten sich mit Monaco um Platz 2 in der Gruppe.
Ich glaube, dass Dortmund massive Probleme bekommt in dieser Gruppe, weil sie zu schwanken sind noch im Moment. Mhm. Also wenn sie das noch abstellen können, jetzt in der Champions League oder bis zum Ende des Jahres, da bin ich mal gespannt. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, sie kriegen massive Probleme in der Champions League. Okay. Was ich in Dortmund natürlich nicht wünsche, weil wir sind ja alle befangen, wenn es um deutsche Mannschaften geht, in der Champions League und hoffen, dass deutsche Mannschaften so weit kommen.
Und um deine Frage zu beantworten, Dix, 2011 war eine Ausnahmesituation. Jürgen Klopp hat da was entfacht, was wirklich wenig Beispiele findet, wo es genauso gelaufen ist. Neues Spielsystem, neue Identifikation, neue Identität. alles neu in Dortmund und da hat halt sehr, sehr viel gepasst. Auch übrigens, dass in der Bundesliga andere Mannschaften eben nicht so performt haben.
Dortmund war sehr, sehr konstant. Das höre ich jetzt so gerne, weil Jürgen Klopp war wirklich in der Lage, den Einzelnen anzuzünden, das Kollektiv anzuzünden. Eine ganze Stadt hat er angezündet. Favre kann nicht mal ein Streichholz anzünden.
Genau. Und
sorry, fachlich ist ja überragend. Also mit das Beste, was wir haben, der wird uns alle über Fußball was erzählen können. Wenn der Detailarbeit macht, können wir drei ihm kaum folgen. Da bin ich mir wirklich sicher. Aber genau das, was Dortmund braucht. Hol ihn nach Leipzig, hol ihn nach, keine Ahnung, Hoffenheim, die nicht so emotional unterwegs sind als Verein im Ganzen gesehen, wie Borussia Dortmund. Mhm. Aber Borussia Dortmund, da musst du einen haben, der dann irgendwann das Emotionale damit reinbringt. Weil ich glaube, das Emotionale ist, wenn es dann um Titel geht, wenn es dann wirklich um was geht, ist das ein ganz, ganz großer Faktor, um als Mannschaft dann weiterzukommen.
Stichwort Kroatien bei der WM.
Okay, gut. Okay, dann halten wir fest, für Dortmund wird es in dieser Gruppe eher schwierig, aber es ist nichts ausgeschlossen. Und kommen wir vom Dortmund zum ungeliebten Nachbarn nach Gelsenkirchen, und zwar zum FC Schalke 04, der ja quasi im Moment, glaube ich, das größte Sorgenkind von unseren vier Teilnehmern ist. Dreimal wurde jetzt verloren in Folge, das gab es unter Tedesco noch nie. Man hat einen einzigen Pflichtspielsieg diese Saison und das war gegen Schweinfurt, die meiner Meinung nach Regionalliga spielen, und da hat man sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und jetzt geht es morgen gegen den FC Porto und Porto ist alles andere als ein Selbstläufer, meiner Meinung nach. Also wo geht die Reise hin für Schalke, speziell international nach diesem Fehlstart, muss man ja tatsächlich sagen.
Der FC Schalke und also der Trainer Schalke, die haben ja einen ganz großen Vorteil im Moment. Ne? Ja. Sie können morgen nur gewinnen, weil es erwartet niemand was von ihnen. Dazu haben sie das vorbeigetragen am Anfang der Saison. Und Tedesco kann jetzt erstmal seinen Laptop rausholen, würde Mehmet Scholl jetzt sagen, und danach ein paar Lösungen suchen. Oder er hat Empathie für sein Kollektiv und kriegt die jetzt trotz dieses Starts, der absolute Katastrophe ist. Und jetzt kommen die Bayern, wie wir alle wissen, wird nicht leicht das nächste Spiel. Und auf die bin ich sehr gespannt morgen, ob die wirklich einen Schalter haben und sagen, Champions League ist ein ganz anderer Wettbewerb und jetzt zeigen wir mal allen, was wir drauf haben. Da bin ich sehr gespannt.
Bei Schalke ist es natürlich so, da musst du dann ein bisschen ausholen, wie ich finde. Schalke ist nicht Vizemeister geworden, weil sie die ganze Saison über so dominant waren, dass sie den Bayern im Nacken hingen und sich den zweiten Platz erarbeitet haben. Schalke ist Zweiter geworden vergangene Saison, weil die gesamte Bundesliga irgendwo Schwächephasen hatte und keine andere Topmannschaft in der Lage war, auf Dauer so zu performen, dass man auf Rang 2 kommen konnte. Deswegen hat man den Eindruck, dass Schalke tatsächlich besser war, ich spreche bewusst von der Vergangenheit, besser war, als es die Realität war. Platz 2, schön und gut. Vizemeister, schön und gut. Darauf kann man aufbauen, alles gut. Aber es war nicht 3 Euro. Es war nicht alles Gold, was glänzt auf Schalke.
Na, aber was du grad, ich habe das beim letzten Mal gesagt, wenn du mich erinnerst. Da habe ich wirklich gesagt, also Schalke ist ja nicht Zweiter geworden, weil sie so stark waren, sondern weil viele andere auch total blind waren. Also bin ich auch ist auch so gewesen. Also, dass die Schalker Zweiter geworden sind, das ist cool. Muss man dann irgendwann auch faktische
absolut. Aber anrechnen. Mir geht es jetzt gerade um die Champions League. Ich meine, sie haben sich qualifiziert und sie spielen jetzt mit. Und sie sind in einer Gruppe mit Porto, Galatasaray und Lok Moskau. Was jetzt auch keine Hammergruppe ist. Also ich
denke, Anspruch Platz 1.
Da kann man sich schon durchsetzen. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Die Frage ist halt nur, mit dem Saisonstart jetzt in die Champions, also natürlich kann man jetzt sagen, okay, man geht jetzt in die Champions League, neuer Wettbewerb, da kriegt man irgendwie die Köpfe frei und kann die Liga mal vergessen. Aber was ist denn drin? Also speziell, man hat mal gut geholt von Hoffenheim, der eigentlich fürs Toreschießen da ist. Der hat sich jetzt am Wochenende auch nicht mit Ruhm bekleckert.
Ja, also erstmal hat Schalke jetzt in diesen ersten drei Saisonspielen, wo man noch nicht so gepunktet hat, auch gegen Mannschaften gespielt, die überraschend gut waren, wie zum Beispiel Wolfsburg oder auch Hertha. Das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, der Gesamteindruck, Schalke ist natürlich eine starke Mannschaft und ich finde, die Arbeit von Tedesco kann auch nicht genug gelobt werden. Aber man darf trotzdem nicht sagen, die müssen jetzt auch in der Champions League zünden. Wenn man bei allem Respekt Sebastian Rudi als Top-Transfer hat, der jetzt da der Heilsbringer sein soll.
Der auch alle emotional anzünden soll, vom Typ her.
Dann stimmt irgendwas nicht. Er ist kein Leader-Typ. Haben wir ja bei Dortmund auch schon drüber gesprochen. Sebastian Rudi ist nicht derjenige, der nach Schalke kommt und sagt, so, ich bin der Boss, ich mache euch besser. Mit mir kriegt ihr die Garantie, 8 Punkte pro Saison mehr zu holen, die ich euch übrigens raushole durch Pässe oder durch Geniestreiche. Das ist Sebastian Rudi nicht. Sebastian Rudi ist ein Spieler, der im System funktioniert, aber er ist noch nicht der große Leader. Und der ist nun mal der Top-Transfer bei Schalke. Man muss den Anspruch anpassen an das, was man an Material hat. Natürlich können die Erster oder Zweiter in der Gruppe werden. Die Gruppe ist auf dem Papier nicht besonders stark. Aber es muss halt einiges passen, dass sie eben Gruppenerster werden.
Ansgar, wie ist deine Einschätzung zu Schalke?
Aufgrund des Startes in der Bundesliga mache ich mir Sorgen. Aber wie gesagt, es ist erst kurz gespielt, ein paar Spieltage. Wir wollen alle ein bisschen länger abwarten. Die Qualität ist da, um in dieser Gruppe zu bestehen. Die anderen sind jetzt auch nicht besser. Definitiv, aber aktuelle Ist-Zustand, Verfassung von Schalke 04, der Mannschaft, auch individuell Ist-Zustand, muss man schon Bedenken haben, dass sie in der Champions League, das könnte schief gehen.
Ich spiele mal was durch. Schalke verliert gegen Porto und dann gegen die Bayern in der Bundesliga und dann reden wir in einer Woche nochmal.
Ja.
Undankbar. Aber wie Tedesco schon sagte, das ist eine geile Situation.
Ja, aber wir wissen, wir drei, Jungs, jetzt mal unter uns, also wir drei wissen am besten, im Fußball, im Leben gibt es nichts für, vielleicht wenn und aber und eventuell, da gibt es im Leben nichts für, im Fußball nicht, in der Wirtschaft nicht, das braucht alles kein Mensch. Die müssen jetzt auf dem Platz, die müssen jetzt abliefern, wie man schon so schön sagt, und da müssen jetzt mal so langsam mit anfangen. Wenn sie jetzt in der Champions League aufs Maul bekommen, da schon schlecht starten, dann kommt der FC Bayern, ich weiß nicht, wo sie aussetzen müssen danach. In der Verfassung wird schwierig. Das könnte ist ja schon ein Scheißstart, aber es könnte ein Katastrophenstart werden.
Also Fazit zu Schalke: Königsblau ist dieses Jahr in der Champions League eine Wundertüte. Leichte Gruppe, aber mit dem Fehlstart wissen wir nicht so genau. Aber kommen wir zum vierten Teilnehmer, und zwar ist das der Champions League Neuling, die TSG Hoffenheim. Und die haben so lustige Namen in der Gruppe wie Manchester City, Schachtier Donetsk und Olympique Lyon. Was ist denn für die so drin?
Das ist für Hoffenheim ist richtig geil, dass sie auf diese Truppen treffen. Ich meine, die werden richtig Bock haben. Und Alexander Rosen, ein guter Freund von mir, der Manager ist, mit dem ich in Frankfurt gespielt habe und auch in Osnabrück zusammen gespielt habe. Und hin und wieder tausche ich mich mal aus. Und die haben alle richtig Bock auf die Champions League, das ist mal sicher. Und ich war auch ein paar Mal sogar zu gucken in Hoffenheim, wenn sich das ergeben hat. Mhm. Die Jungs können richtig kicken, auch wenn Kramaric jetzt mal so eine 100%ige vergeben hat. Das ist, muss man sich bei ihm rot im Kalender anstreichen. Der ist ja technisch ein absoluter Wahnsinn. Aber was die da für Jungs auch überhaupt haben, wie die umschalten, was die für ein Tempo haben. Ich sage sogar, dass Hoffenheim das hinbekommt. Das ist ein Brett. Wir haben alle Mannschaften auch ein bisschen besser, auch besetzt wie Hoffenheim. Aber ich glaube, dass sie diese Mentalität haben, dass sie die Angst ablegen. Das sieht man auch an ihrem Trainer, der einfach mal sagt, was auch richtig war. Wir wollen den FC Bayern ärgern. Der hat ja nicht gesagt, wir werden deutscher Meister. Der hat gesagt, wir werden das versuchen. Ich spiele in einem Wettbewerb. 34 Spiele habe ich und warum soll ich nicht versuchen, so weit wie möglich zu kommen? Also es ist auch legitim, dass er das sagt, wie ich finde. Das gefällt mir vom Selbstvertrauen her. Und ich glaube, dass die Truppe das sogar vielleicht gebacken kriegt. Ob es dann vom Kader her reicht, also was die Mentalität anbetrifft, kriegen sie es gebacken. Ob es vom Kader her reicht, gegen diese Mannschaft, gegen die da jetzt spielen, wissen wir alle. Da ist Hoffenheim nicht auf Augenhöhe. Da muss jetzt wirklich in der Champions League alles passen. Die Heimspiele sowieso und auswärts auch mal was klauen. Dann kann es funktionieren. Das werden die Jungs probieren mit ihrem Trainer. Der hat die Mentalität, der wird das Ganze so angehen. Aber natürlich sind sie in der Gruppe alles andere, aber nicht Favorit.
Okay, aber das ist mal eine Ansage. Jochen, wenn du jetzt auch sagst, du brauchst...
Dex, ich tue dir jetzt mal einen Gefallen.
Dann wirst du nicht mehr eingeladen.
Also ich tue dir jetzt mal einen Gefallen, Dex. Wir diskutieren seit einer Stunde, ohne zu diskutieren, weil Ansgar und ich uns grundsätzlich...
Leider sind wir oft konform.
Es tut mir leid. Sehr, 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 sehr einig sind. Wir sind offenbar aus dem ähnlichen Holz gestrickt oder geschnitzt, heißt ja. Was mir schon ein bisschen Sorge macht. Deswegen... ich traue den Hoffenheimern in der Champions League nicht allzu viel zu, denn wir haben die vergangene Saison mit Sport 1 in der Europa League begleitet und in nahezu jedem Spiel ist Hoffenheim, dass er damals in der Champions League Qualifikation knapp gegen Liverpool ausgeschieden ist und jeder hat gesagt, Hoffenheim mit Nagelsmann, mit dieser jungen, heißen, geilen Truppe, die nageln jeden an die Wand und genauso war es eben nicht. Hoffenheim hat bis auf wenige Ausnahmen auf ganzer Linie wirklich enttäuscht. Und sie hatten Gegner wie Başakşehir hier, wie Braga, wie Lugowitz. Immer wieder war es so, dass Julian Nagelsmann, den ich als Typ hervorragend finde, das ist ein Typ, der ist Anfang 30 und wenn der vor dir steht und du mit ihm redest, der hat eine Aura, der hat ein Charisma, wie ein 40, 45-Jähriger, du nimmst den nicht wahr als Jungspund, sondern nimmst den wahr als gestandenen Mann. Und du kaufst ihm alles, was er über Fußball sagt, ab, weil er auch so ein Typ ist, der, wie Ansgar so gerne sagt, der anzündet, der infiziert, der saugt das auf, der ist unheimlich ehrgeizig und mit Alexander Rosen super gespannt. Aber in jedem Spiel, vergangene Saison, hat er uns vor Anpfiff erzählt, meine Jungs werden brennen. Heute reißen wir was ab. Heute gewinnen wir. Und ich kann mich an Situationen erinnern, in Braga, Entscheidungsspiel in Portugal. Ganz ehrlich, wer ist Braga? Ja, wir kennen irgendeinen Spieler von Braga? Nein. Wir kennen das Stadion von Braga, das mit dem Fels hinter dem Tor. Und Julian Nagelsmann stand da und hat wirklich Feuer gemacht. Und wir dachten, so, Entscheidungsspiel, Hoffenheim gewinnt das und dann K.O.-Runde, Ende aus Mickey Mouse. Und was war? Einer Minute und drei Sekunden 0-1 hinten, weil keiner das getan hat, was man sich vorgenommen hat. Und da ist eben die Erfahrung das Entscheidende. Ich glaube nicht, dass die ganze Mannschaft innerhalb dieses einen Jahres so gewachsen ist, dass man alle Fehler abgeschaltet hat. Man kann einzelne Fehler ausmerzen, aber ich glaube, Manchester City, 2. Oktober ist es, glaube ich, wenn Manchester City bei Hoffenheim spielt, darauf freue ich mich, wie selten auf dem Fußballspiel, weil Pep Guardiola Nagelsmann da schon ein bisschen vorführen wird.
Endlich haben wir die Kontroverse drin. Ansgar sagt, sie schaffen das und Jochen sagt, sie gehen sang- und klanglos runter.
So habe ich es nicht gesagt, aber ich traue ihm nicht. Das Einzige, was für Hoffenheim spricht in dieser Saison, ist für mich, das ist die Abschiedssaison von Julian Nagelsmann. Der will es sich nochmal zeigen, der will es der Welt zeigen, der will es seinen Spielern zeigen. Seine Spieler wollen ihm den Abschied so bereiten. Vielleicht reisen sie doch was, vielleicht ist es eine Überraschung. Aber
wo ich bei dieser Aussage, das so früh bekannt zu geben, ich meine, man sagt ja immer, wann ist der richtige Zeitpunkt, aber ich, wenn du mal Spieler warst und du weißt, dein Trainer ist nur noch ein Jahr da, das ist nicht optimal.
Also wir driften hier jetzt gerade ein bisschen ab. Ich würde gerne noch ein letztes Thema aufmachen. Und zwar, wenn wir schon bei den Trainern sind. Es gibt einen deutschen Trainer, der macht gerade die Insel unsicher und fängt jetzt seine dritte reguläre Saison an. Und drei ist das richtige Stichwort. Jürgen Klopp, um den geht's, Ansgars alter Weggefährte. Und wenn ich diese Zahl 3 sage, dann meine ich das natürlich so, dass er in der dritten Saison mit Mainz aufgestiegen ist. Er hatte in der dritten Saison mit Borussia Dortmund die Meisterschaft geholt. Und hat jetzt die dritte vollständige Saison mit Liverpool steht jetzt an. Und mit denen hat er bisher noch keinen Titel geholt. Aber es sieht gut aus. 5 Spiele, 5 Siege in der Premier League. Und ja, Ansgar, was ist denn da drin dieses Jahr?
Also Klopp hat ja jetzt zum ersten Mal, wen hatten sie jetzt gehabt? Tottenham, ich habe mir die auch gesehen, wie sie gewonnen haben. Ich habe mir die Ausschnitte angeguckt, habe mir alles reingezogen. Ich bin auch immer, Englisch gucke ich auch ganz gerne. Klopp habe ich sowieso im Visier, wer nicht. Den haben wir alle irgendwie ein bisschen im Fokus. Und gibt da so eine Statistik, wie du mir auch schon gesagt hast, dass er im dritten Jahr dann besonders stark ist, nachdem er da sein System so ein bisschen aufbauen könnte, platzieren konnte, sich die Leute dazu holen konnte. Gut, jetzt ist er auch ein bisschen gefordert in Liverpool in diesem Jahr. Alle erwarten das auch ein bisschen mehr, diesen Erfolg. Er hat ein bisschen Geld ausgegeben. Aber der Start war jetzt schon mal, das war schon mal eine Ansage. Aber in England ist es so, dass wenn du da mal einen Lauf hast, dass du da nicht gleich 8-9 Punkte weg bist wie in Deutschland oder wie die FC Bayern, dass du direkt mit 12 Punkten führst vor dem nächsten. Die anderen bleiben schon dran, wenn wir auf die Tabelle gucken, gerade in England, Man U und so. Also da musst du auch schon konstant spielen, wenn du in England was gewinnst.
Ja, wie gesagt,
in der stärksten Liga der Welt.
5 Spiele gewonnen und wolltest ja nur Tabellenzweiter, ne? Also
ja, genau. Das ist mein Brett. Würde Klopp sagen. Das ist mein Brett. Da weißt du mal, was in England los ist. Aber er hat einen geilen Kader. Er hat sich punktuell verstärkt, ich finde. Unser Freund aus Leipzig geholt. Noch mehr Tempo. Hatte schon eine gute Mannschaft. Sonst schaffst du es nicht ins Endspiel der Champions League, wie wir alle wissen. Und jetzt hat er sich nochmal verstärken können. Und ich glaube, dieses Jahr ist er noch konstanter und noch ein ernsthafterer Kandidat wie in den letzten beiden Jahren um den ersten Platz aus England.
Was in dieser Saison, glaube ich, bemerkenswert ist, dass nicht nur die Offensive, die war letzte Saison schon, die hat seinesgleichen gesucht in Europa, sondern es wurde auch die Defensive verstärkt mit Van Dijk, der im Winter kam. Und vor allen Dingen haben sie jetzt auch einen neuen Torwart geholt, also nicht mehr Karius, sondern jetzt Alisson Becker.
Man muss doch ganz kurz zurückgehen mit dem, was du gerade sagst, der Torwart. Also ich habe ja, wenn man da ganz, dieses Endspiel, das muss man sich wirklich noch einmal, muss man das eben kurz zurückholen. Also wenn der Torhüter so einen Tag hat, also wirklich Kreisliga-Niveau hat, ne? Im Endspiel der Champions League und dann kommt ein Bale von der Bank, der 100 Millionen kostet und dann noch ein Jahrhunderttor macht. Wenn diese drei Dinge an einem Tag passieren, kannst du machen, was du willst. Da gewinnst du.
Naja, angeblich war es eine Gehirnerschütterung.
Ja, nein, Jungs, nochmal unter uns. Also das war wirklich ein Champions League-Endspiel, was auch seinesgleichen sucht.
Und Salah verletzt raus.
Genau, das habe ich noch vergessen. Das war noch die vierte Sensation.
Naja, sagen wir mal so, es ist für Liverpool nicht alles so gelaufen, wie es hätte laufen können.
Nochmal ganz kurz, weil ich das gesagt habe, weil wenn der Salah rausfliegt, dann wichtigster Spieler, auch emotional, dann dieser Keeper so einen Tag hat und dann noch jemand ein Jahrhunderttor macht, dann kannst du eine Mannschaft einstellen, wie du willst, dann kannst du machen, was du willst als Trainer. Ich glaube, das hat Klopp auch mal selber gesagt. Also wenn diese vier Dinge passieren in 90 Minuten, kannst du eine Mannschaft einstellen, wie du willst, scheißegal, dann verlierst du.
Ja, aber Jochen, du kommentierst für uns die Premier League, bist also auch voll im Thema drin. Wie ist denn deine Einschätzung dieses Jahr? Geht da was?
Ja, also wenn man die ersten 5 Spiele gewinnt, geht da was? Ja, da geht was. Natürlich. Für mich ist es tatsächlich auch so, Van Dijk kam ja schon vergangenen Winter, hat er schon mal eine Halbserie gespielt, hat die Defensive auch stabilisiert, gerade bei Standards unheimlich stark. Da hat Klopp sich irgendwie verzockt oder das Ganze unterschätzt, weil die Innenverteidiger, die er davor hatte mit Lovren, mit Klavan und mit Matip, das war nicht, sag mal, Viertelfinale oder mehr in der Champions League. Und das ist auch für den internationalen Vergleich und nationalen Vergleich nicht gut genug gewesen. Mit Van Dijk hat er da schon ein bisschen stabilisiert. Becker ist wichtig. Keita, wie Ansgar schon angesprochen hat, extrem wichtig. Was für mich so ein bisschen der Schlüssel ist, ist halt dieses Kloppo-System. Haben wir lange jetzt drüber gesprochen, Dortmund anzünden, sonstiges. Mhm. Die haben im Winter mit einem Spieler wie Coutinho einen Mann verloren, der in der Saison für zweistellige Tore und zweistellige Assists in Frage kommt. Um die 100, 120 Millionen oder so hat er gekostet, als er nach Barcelona gegangen ist. Und du hast diesen Weggang nicht gespürt. Und das ist für mich ein Zeichen eines funktionierenden Systems, einer funktionierenden Mannschaft. Und wenn man diese Mannschaft so behält, wie es Liverpool geschafft hat und auf diesen Positionen verstärkt, dann so in die Saison kommt, dann muss man sogar davon sprechen, dass der Titel auch mal her muss. Die Sehnsucht in Liverpool ist riesengroß. Es muss nicht der Champions-League-Titel sein, es muss auch nicht der Premier-League-Titel sein, das ist wahrscheinlich der ehrlichste, den man über 38 Spiele dann erwirbt, aber ein Titel, und in England hat man ja 4, man hat ja nicht nur den FA Cup, sondern man hat auch diesen Carabao Cup, das ist der Liga-Pokal. Einen dieser 2 Titel sollte Klopp schon holen, damit es eine gute Saison ist. Insgesamt sind es halt diese Titel, die er auch will, die Mannschaft will und die, ich sag dir, diese Fans in Liverpool, die haben das auch dann irgendwann mal verdient. Und
absolut.
Es ist was, ich war schon in vielen Premier League Stadien, zum Glück, ich würde es auch jedem Fußballfan empfehlen, geht da mal hin. Liverpool, überragend. Auch Manchester United und auch Manchester City, wo man denkt, das ist ein bisschen das Bayern München von England, keine Stimmung und tralala. Ist es nicht. Das Stadion von Manchester City hat auch was ganz Großes. Ich würde mir nur wünschen, dass die Premier League sich so weiterentwickelt, dass es wieder, wie in den vergangenen Jahren, immer mal wieder wechselnde Meister gibt. Liverpool, Chelsea, City, United, Tottenham hätte ich es auch mal gegönnt. Arsenal ist ein bisschen weit weg. Sowas muss sein und Liverpool kommt natürlich in Frage. Muss damit rechnen, dass man, oder das Ziel von Liverpool muss sein, um es kurz zu machen, ich weiß, du bist schon gelangweilt, das Ziel von Liverpool muss es sein, bis zum 38. Spieltag in dieser Saison die Chance auf den Titel aufrechtzuerhalten.
Was für ein schönes Schlusswort. Dann wollen wir es an dieser Stelle auch mal belassen und wollen unsere Hörer damit verabschieden. Und ich sage tschüss, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jochen und Ansgar. Ciao, Jungs.
Tschüss, hat Spaß gemacht mit euch.
Mein Name ist Matthias Dexheimer und wir hören uns nächsten Montag wieder, wenn es wieder heißt Generation Fußball. Macht's gut.